Noch etwas darauf zurückzukommen. Wie gesagt, damals war es ein Kunststück, ohne Fernsehen so berühmt zu sein wie Beethoven. Aber die Leute haben sich trotzdem schon im Wohnzimmer gesetzt und in die Ecke geguckt. Es war eine sehr schöne Zeit. Sehr viele Frauen warfen sich Beethoven zu Füßen mit den Worten: Nimm mich hin, du Gurke. Er war ein lustiger Zeitgenosse. Er hatte aber auch einen Freund, Georg Friedrich Händel, kennt er vielleicht. Der Bruder von Gretel, die beiden Kinder sind ja von ihren Eltern in den Wald geschickt worden zum Lebkuchenhaus. Die Hexe wohnt und da haben die nachher, haben die sich, das war sehr weit, die haben sich im Wolf gelaufen und haben dann die Hexe dem Wolf zum Fraß vorgeworfen. Beethoven selber verbrachte sein Leben in einem gläsernen Sarg. Eines Tages stach er sich mit einer Spindel in den Finger, ein Blutstropfen raus und tropfte auf seinen Tanzschuh, den er auf der großen Freitreppe liegen ließ. Das Mädchen, das bei Beethoven zu Hause die Asche putete, fand den Schuh, küsste den Schuh und Beethoven wurde so groß wie ein Daumen. Er nannte sich Däumling. Mit einer Gans unter dem Arm kam er eines Tages nach Hause. So tauschte er die Gans gegen einen Klumpen Gold. Fast wie ein Märchen sein Leben.
Hallo, ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit
Lukas Bawenschik.
Ich brauche keine Waffe, ich podcaste ausschließlich mit meinem Gehirn. Einen wunderschönen guten Tag, Hanni.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und ja, drei Männer im Raum, lässt sich schlecht einen Podcast über Helge Schneider aufnehmen. Denkt man, ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir dieses Thema jetzt mal machen. Ein Thema, das, es ist larger than life, finde ich, dieses Thema Helge Schneider, weil es da ja gar nicht nur um Filme geht, sondern auch noch um viel anderes. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt da so einen Generationen-Cut. Und deswegen würde ich dich auch direkt mal fragen, Yannick, bist du mit Helge Schneider aufgewachsen? Kennst du den noch? Du bist ja jünger als Lukas und ich. Weil ich habe das Gefühl, so unter dir, Leute, die noch jünger sind, wissen irgendwie gar nicht mehr richtig, was das soll. Das ist so ein bisschen wie bei, wie ich das mit Loriot immer so ein bisschen habe, der ja so ein bisschen ähnlich ist zu Helge Schneider, finde ich, was so die Relevanz in Deutschland angeht. Aber das habe ich nicht als Kind geguckt oder sowas. Wie war das bei dir?
Ich als junger Bursche in der Runde sage, ich bin schon mit ihm aufgewachsen. Der war halt in der Familie immer sehr präsent. Deshalb hat mich das von Kindesbein an begleitet. Ich muss aber sagen, als Kind fand ich das eher doof. Beziehungsweise nicht mal doof, aber es hat mich einfach nicht so interessiert, weil dieser Anti-Pointen-Stil, der hat sich für mich lange Zeit noch nicht so ganz erschlossen und dann lief manchmal so eine CD von Helge Schneider zu Hause und ja, das war irgendwie so ein bisschen witzig, aber ich glaube, dass ich da so richtig drüber lachen konnte und das interessant fand, das kam dann erst so mit 18, 19, 20 vielleicht.
Bei mir hatte das auch auf jeden Fall mehrere Phasen. Wie war das bei dir, Lukas?
Ich habe das Gefühl, die Schneider-Rezeption ist ja sowieso total von so Kippfiguren geprägt. Oder jeder liest ihn ein wenig anders und begegnet dem auf einer anderen Ebene. Und ich muss sagen, mein erster Kontakt ist tatsächlich ein Klassenkamerade. Ich denke immer an Max, der irgendwie in der 4. oder in der 5. Klasse da vor mir steht und so eine Art Hühnchentanz aufführt und dazu Marihuana ist nicht gut. Marke dir, verseuchte Bluter singt. Und das war so mein erster Kontakt neben einem, den ich dann erst später so richtig verstanden habe. Denn ich war auch so eins von diesen Kindern, das ab und zu zum Bücherregal der Eltern gegangen ist und da irgendwas rausgenommen hat. So habe ich dann irgendwie auch im frühen Kindesalter aus irgendeinem Grund die Biografie von Groucho Marx zum Beispiel gelesen. Und tatsächlich auch Zieh dich aus, du alte Hippe von Helge Schneider. Den ersten Kommissar Schneider-Roman von, ich glaube, 1994. Den ich überhaupt nicht verstanden habe, weil das ist so eine Art Genre-Dekonstruktion, Genre-Persiflage, aber vor allen Dingen war ich völlig irritiert, dass diese Figur erst so normal da langläuft und dann die ganze Zeit alle Menschen um sich herum verprügelt. Also ich war davon völlig überfordert, dass da die ganze Zeit so seltsame Gewaltspitzen drin waren und dass der dann irgendwie auch noch, so da explodiert dann ja auch noch irgendwann Lava aus dem Boden und Beethoven kommt als Zombie wieder und ich glaube, der erste Kontakt war tatsächlich so diese Irritation, diese völlige Überforderung und später war der dann einfach musikalisch immer so ein bisschen irgendwo im Hintergrund. Also man wusste, okay, Käsebrot ist ein gutes Brot, aber das war auch niemand, zu dem ich mich super hingezogen gefühlt habe, sondern das kam dann viel später, aber ich hatte auf jeden Fall schon sehr früh diese Erstkontakte.
Ja, diese Irritation hatte ich auch total, weil also das ist bei mir wirklich ein absoluter Frühkontakt gewesen mit Helge Schneider. Ich muss ganz jung gewesen sein, also ich weiß nicht, so 6, 7 oder irgendwie sowas, als dann ja Katzeklo so dieser große Hit war. Und dann habe ich irgendwie, also irgendwie bin ich rumgelaufen, habe das gesungen, glaube ich, so als kleines Kind, aber dann hatten wir irgendwie so eine Kassette. Und ich glaube, da war Katzeklo drauf. Und auf der anderen Seite waren halt noch diese Erzählungen von Helge Schneider mit drauf. Und ich habe wirklich jetzt erst gerade, bevor wir das jetzt angefangen haben aufzunehmen, noch mal gedacht, was war eigentlich dieses Ursprungsding von ihm, was du kennst? Und hab so geguckt, Helge Schneider, ich wusste noch, irgendwie geht's da um die Flora und Fauna. Und jetzt habe ich gesehen, ach krass, das heißt wirklich auch tatsächlich so, irgendwie Flora und Fauna. Und da erzählt er, wie er irgendwie in seinem Auto halt über die Straße fährt, mit dem sehr geilen Satz, ich hatte es mir auf der Rückbank gemütlich gemacht. So, also als der Vetter alleine natürlich. Und dann irgendwie so irgendwelche Tiere erkennt halt im Wald, die da irgendwie so drin sind, die es nicht gibt, und denkt sich dann irgendwelche Tiere aus und sowas. Und mich hat das völlig verstört als Kind. Ich weiß auch noch, dass meine Mutter auch ein bisschen das komisch fand, was da erzählt wird und was ist das eigentlich. Und ich habe überhaupt nichts davon richtig verstanden, was da passiert. Also jetzt habe ich das nochmal gehört und so gedacht, ach, so viele Gags, okay, verstehe ich jetzt. Er sagt dann irgendwie, ich hatte eine hohe Geschwindigkeit auf den Tacho gemalt oder irgendwie sowas halt so, ne? Was natürlich so Schwachsinn ist. Aber als Kind wusste ich gar nicht, was das ist, also worum das da überhaupt geht. Und dadurch hat das für mich auch so eine spooky Dimension gehabt. Und das habe ich auch bei den Filmen jetzt nochmal gemerkt. Das ist schon krass, auch so ein bisschen so David Lynch-mäßig manchmal so. Also das kippt dann echt oft auch. Das ist witzig und es gibt natürlich verschiedene, da müssen wir drüber reden, was macht diesen Humor aus? Weil da gibt es ja immer so verschiedene Temperaturen und Spielarten. Man macht wieder das, dann macht man wieder das. Aber ich finde auch dieses Seltsame, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und dann war das auch so, dass dann diese Filme irgendwann so wichtig geworden sind für mich und meinen Freundeskreis und ich auch mal auf dem Konzert bei Helge Schneider und so war. Und jetzt dann aber, als ich die Filme nochmal gesehen habe, auch ganz am Ende erst wieder dachte, ach stimmt, es gab ja noch die ganzen Songs. Also so Songs wie Wurstfachverkäuferin oder Telefonmann. Wir haben uns so totgelacht früher über diese Lieder und über diese Videos und sowas. Also, dass er ja eigentlich auch Musiker ist, so, wird natürlich in den Filmen klar. Aber das ist für mich jetzt fast wieder verblasst, weil für mich eigentlich das Ikonischste sind, sind diese Audioaufnahmen und natürlich so Filmszenen einfach. Ne? Und da müssen wir noch drüber reden. Aber es gibt, glaube ich, für mich und meinen Freundeskreis keine Person, die stärker den Humor beeinflusst hat und für mehr geflügelte Worte gesorgt hat als Helge Schneider, weil ich jetzt auch noch mal, als ich Sachen gehört habe, gemerkt habe, ach krass, es gibt so Sachen, die wir sagen, wie denkt man, sagen wir manchmal so irgendeinen Scheiß und dann so, ja, denkt man. Und das ist einfach auch aus diesem, der berühmte Beethoven von Helge Schneider, einfach so, ne, wo er irgendeinen Scheiß erzählt, ja, Beethoven verbrachte sein Leben in einem gläsernen Sarg, denkt man. So, und das ist aber für mich einfach, ich wusste gar nicht mehr, woher das kommt. Und da gibt es 1000 Sachen, also die wirklich in Sprachgebrauch übergegangen sind bei mir und Leuten, die einfach von Helge Schneider kommen, so, was mir jetzt noch mal aufgefallen ist, wo ich dachte, ach krass, bei sowas wie kombiniere, das ist die falsche Tür oder sowas, natürlich so ein bisschen klar, das ist von Helge Schneider, aber so bei anderen Sachen dachte ich nochmal, ey, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, weil er für mich jetzt natürlich auch so ein bisschen verblasst ist eigentlich tatsächlich.
So wie alles im Englischen aus der Bibel oder von Shakespeare stammt alles aus eurem Freundeskreis.
Die Philosophie von Platon, ja, das ist bei uns Helge Schneider der Urtext, ja.
Ich muss noch einen Satz sagen, den ich total mit Helge Schneider verbinde, weil das einer ist, den ich oft in meinem Leben gehört habe. Der ist ja eigentlich ein total talentierter Musiker. Und das fand ich immer spannend, dass die Rezeption irgendwie immer war so, man hat da eine vordergründige Ebene, die, auf die man vielleicht auch als Kind irgendwie da rantreten kann. Und dann noch die da drüber, die bessere, die kulturbeflissene irgendwie. Und das ist aus rückblickwirkender Sicht irgendwie für mich auch immer spannend, dass immer das Aber, dass sowohl das darüber hinaus irgendwie bei Helge Schneider so mit im Raum steht. Also diese Implikation, da ist noch etwas, das man auf der Oberfläche nicht sieht. Ich glaube, deshalb ist der auch gut, um Leuten irgendwie zu vermitteln, okay, es ist nicht alles so fördergründig, nicht alles so offensichtlich vielleicht, wie man manchmal denkt, sondern da kann vielleicht noch ein anderes Konzept oder die vollkommene Abwesenheit eines Konzepts irgendwie stehen.
Und es ist halt so geil, finde ich auch bei Helge Schneider, was mir nochmal aufgefallen ist, dass es dann halt aber auch immer so hingeschludert ist und es ja in seinen Filmen auch dauernd darum geht, dass Leute angeblich so total die Profis sind, wie 00 Schneider oder Praxis Dr. Hasenbein, aber halt die stümperhaftesten Idioten überhaupt sind. Also da ist immer so ein sich lustig machen über so eine Arbeitsethik drin, aber dann ist er auf der Bühne und kann tatsächlich halt super gut Klavier spielen oder ist tatsächlich ein Jazzer. Und das finde ich ist irgendwie auch so ins Blut übergegangen, mir und vielen meiner Freunde und die ich so mag, die auch so eine ähnliche Haltung haben zu so, man strengt sich an, will es gut machen, aber man macht sich auch immer gleichzeitig darüber lustig, was man da eigentlich so macht. Und das finde ich ist auch total, gehört total dazu, so dieses Können, aber auch so ein bisschen dieses immer wieder selber eigentlich sabotieren, indem man das macht, finde ich auch so eine Helge Schneider-Sache.
Und bei den Bühnenauftritten ist ja auch immer die große Wundertüte, ob an dem jeweiligen Abend jetzt der Konzertteil überwiegen wird oder der Comedy-Teil oder beides in Kombination. Also ich habe jetzt nicht super viele Auftritte von ihm gesehen, ich glaube 3 insgesamt. Und das schwankt halt sehr, was da jeweils die Überhand gewinnt. Also manchmal, wenn er einfach nur ewig lange am Klavier improvisiert und klimpert und der erzählt eigentlich fast gar nichts und dann gibt's wieder andere Auftritte, wo vielleicht eher seine Stand-up-Comedy-Aspekte im Vordergrund stehen und er erzählt Geschichten und so weiter. Also das ist auch immer ganz spannend, weil er auch da immer wieder es schafft, so Erwartungen zu unterlaufen, was man überhaupt von so einem Abend irgendwie serviert bekommt. Also auch das ist eine interessante Facette abseits der Filme.
Ich habe mir das neulich gedacht, als ich mit meiner Freundin mal wieder zum 100. Mal Mario Kart gespielt habe, kam mir so der Gedanke, krass, dass wir würden nie ein Rennspiel spielen gegeneinander. Nie irgendein anderes. Es wäre nie so, dass ich sage zu meiner Freundin, komm, wir spielen jetzt mal Forza Horizon 6 oder komm, wir spielen jetzt mal Gran Turismo oder wir spielen jetzt dies oder das. Nur Mario Kart hat das quasi geschafft, dass zwei Menschen, die, ich mag Rennspiele so ein bisschen, aber auch nicht jetzt so mega doll, dass die zusammen ein Rennspiel spielen, weil es halt eine ganz eigene Sache ist, aber auch ein Rennspiel halt, ne? Und so ist es bei Helge Schneider auch. Das sind halt so, niemand von denen oder viele Leute würden nie zu einem Jazzkonzert wahrscheinlich hingehen oder sich dafür interessieren. Mhm. Aber da passt es irgendwie so rein und über diese ganze Beziehung zwischen Jazz und Comedy müssen wir natürlich eh noch mal reden, aber das finde ich auch immer spannend. Also wenn man so aus einem klaren Genre kommt und dann was anderes damit macht. Ich finde, die Ärzte sind auch so ein bisschen so, die natürlich klar aus dem Punkrock kommen, aber diese dadaistische Comedy auch haben und das dann so verbinden irgendwie. Und bei Helge Schneider, stimmt, wir waren auch auf dem Konzert und dachten, kann er jetzt mal aufhören, so ein bisschen mit diesen Geklimper, ne, Didel-Dadel-Didel-Dadel, das ist doch keine Musik, kann er mal wieder einen Witz erzählen. Gleichzeitig saß ich aber auch schon auf dem Konzert und dachte so, okay, diesen scheiß Trick mit das Mikrofon geht nicht richtig oder ich bin jetzt Udo Lindenberg, haben wir jetzt auch schon 100 Mal gehört, so ungefähr. Aber ich finde auch dieses, dass man findet ihn toll, es nervt einen aber auch, ist auch irgendwie so ein bisschen eingepreist, finde ich, bei ihm. Weil ich dachte auch zu diesen Filmen, weiß nicht, wie es euch ging, ich habe die fast alle immer nur halb gesehen früher. Das sind so Filme, die haben wir immer angemacht, wir haben uns totgelacht und dann so nach einer halben Stunde dachte man so, gut, jetzt reicht's auch. Also es war ganz interessant für mich jetzt auch rauszufinden, wie enden die eigentlich, weil ich bei vielen auch gar nicht genau wusste, was passiert denn dann eigentlich dann noch so.
Ja, ich würde noch zu den Jazz-Sachen sagen, ich fand das ganz faszinierend, jetzt so sein Album zu hören, Jazz, und dann zwischendurch ihn irgendwie so was sagen zu hören, ganz leise oder so ein kleines Gelächter oder sowas so, dass auf einmal die ganz ernste Nummer einfach da ist und da schimmert dann noch was drunter. Ich habe immer das Gefühl, da ist so eine Barriere, eine Wand und Schneider nähert sich denen dann immer entweder von der einen oder von der anderen Seite. Also entweder ist es Ernsthaftigkeit, wo immer irgendwie so der Humor drunter sitzt oder Humor, wo immer so irgendwie eine Ernsthaftigkeit doch noch irgendwie zu erkennen ist. Aber es war auf jeden Fall ganz interessant, jetzt nochmal die Alben zu hören, wo ich nicht so wirklich eine Übersicht hatte bis jetzt, muss ich zugeben. Also mit dem musikalischen Werk war ich wirklich nur so, also ich hatte auch noch einen anderen Klassenkameraden, der so Wochen hatte, wo der dauernd Telefonmann anfing zu singen. Mhm. Also das ist, Helge Schneider ist, glaube ich, für Leute, die damit irgendwie im falschen Alter oder im richtigen Alter in Berührung kommen, wie so ein Virus oder wie eine Droge oder sowas. Sowas, wo die Leute drauf hängen bleiben, dass sich so einbrennt. Also so wie vielleicht wir alle zu viele Werbespots in unserem Leben auswendig gelernt haben, die sich irgendwie festgesetzt haben, bleiben auch einfach so Meme, so kleine Partikel von Helge Schneider in einem kleben.
Oder von 7 Zwerge Männer allein im Wald, wie ich letztens auf Discord schon mich geäußert hatte. Wo er ja auch eine Rolle spielt.
Also da ist er so Gandalf-mäßig, kommt er da so zurück, ne?
Ja. Genau, in beiden Teilen, ja. Und was ich noch sagen wollte, was
auch Christian, auch ja mit dem Gag eigentlich, dass er so viel der Grund für so viele Comedy ist. Obwohl er bei 7 Zwerge ist ja auch Otto und sowas, ne? Aber so ein bisschen ist ja da auch so intendiert, er ist einer der Väter der deutschen Blödel-Comedy.
Ja, ja, genau, ja, und dann taucht er ja auch nochmal in dem Fischwagen auf und so weiter, aber ja, das nur am Rande. Was ich noch ergänzen wollte zu diesem latent quälenden Seherlebnis der Filme auch manchmal, ich glaube, was ich so spannend finde, ist, dass dieser Humor der Filme eigentlich sehr nachhaltig ist, weil der meistens erst nach dem Film wirkt. Und ganz oft erst, wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, oder letztens, ich hatte das auch bei dem Klimperklauen, wo ich mit einer Freundin zusammen drin war, und währenddessen war das auch wieder so ein bisschen langweilig und quälend anzusehen, aber dann geht man halt raus und dann fängt man irgendwie darüber an zu lachen, weil man sich auf einmal der ganzen, ja, dieser grotesken Szenen bewusst wird, und dann lässt man nochmal rekapitulieren, was hat man da eigentlich gesehen und was war das eigentlich so genau und in welcher Stimmung wurde das vielleicht auch im Film präsentiert. Also das finde ich extrem faszinierend, wie lang man dann doch an diesen Film hängen bleibt und wie viele Witze, wenn man das überhaupt so nennen kann im klassischen Sinne, dann erst nach dem Sehen eigentlich ihre Wirkung entfalten.
Total. Das sind ja auch, ich glaube, was auch spannend ist, es gibt halt so Leute, die haben so wirklich God-Level-Comedy. Und da kann man auch nicht sagen, das kann man lernen oder sowas. Bei Helge Schneider, so die ersten Auftritte, die man sieht, das ist schon ähnlich eigentlich, wie es irgendwie heute ist. Klar, es ist ein bisschen anders so, aber was er halt total drauf hat, und das ist einfach auch, glaube ich, nicht einfach zu vermitteln, wenn man das nicht kann. Ich finde das immer bewundernswert, wenn Leute so sind, dass er einerseits irgendwie super schlagfertig ist, super gute Pointen auch hat. Da sind auch richtig gute kleine Gags auch immer drin, die auch wirklich Witze sind. Weil es ist ja, heute sagt man ja viel mehr, man macht so Anti-Comedy und man will nicht so auf die Karlauer gehen und so, aber dann merkt man auch manchmal, dann zieht es sich manchmal auch ganz schön oder dann kommt irgendwie nicht so richtig manchmal was bei raus. Und was du bei Helge Schneider halt krass hast, ist diese Pointen, diese kleinen Sachen, und dass aber man das Gefühl hat, alles, was der macht, ist eigentlich witzig. Also wenn der keine Pointe macht, ist es auch witzig deswegen. Und das haben immer nur wenige, finde ich, so. Ich finde, Harald Schmidt ist auch so ein bisschen so gewesen. Wenn man sich so alte seiner Sendung anguckt, da merkt man auch so, das Publikum lacht eigentlich immer schon mit, obwohl man die noch gar nicht wissen, was ist eigentlich der Witz? Weil irgendwie dieses Charisma so gigantisch irgendwie ist. Und das ist bei Helge Schneider, finde ich, auch so. Und da ist wahrscheinlich die Frage dann, was hat das mit Jazz zu tun? Weil Jazz ist ja einerseits so voll die hohe Kunstform und lebt aber ja auch von diesem Improvisierten, von diesem auch Dadaistischen und so. Und das ist, glaube ich, das Besondere irgendwie an Helge Schneider. Und meine Freundin zum Beispiel hasst den. Und ich kenne auch viele Leute, die Helge Schneider überhaupt nicht mögen und finde das immer so interessant. Und meistens finde ich immer so nervig, solche Leute, wo man ist, ja, du musst den lieben oder du musst den hassen. Aber Helge Schneider ist, glaube ich, wirklich interessant, dass gerade das, also dieses seltsame, verschrobene, schon auch das ist, was so dazugehört. Und da ist er vielleicht der wichtigste so Jazz-Interpret des Jazz in Deutschland wahrscheinlich so. Aber hat es halt vielleicht den Deutschen eher über diese Humorrichtung so beigebracht. Das ist irgendwie echt spannend, darüber zu reden. Freue ich mich drauf. Sollen wir noch Vorgeplänkel machen oder wollen wir Lukas mal hier auf unseren eigenen Klimper klauen, ja, auf die Bühne lassen?
Als die Menschen laufen lernten, entstand ein anderer Rhythmus als der, als sie noch auf allen Vieren gekrochen sind. Das Laufen, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, war ein bisschen wie ein Herzschlag in demselben Rhythmus. Da machte sich schon langsam der Jazz bereit. Ein Musikgenre erwächst aus den Grundlagen der menschlichen Existenz, quasi evolutionär. Es ist weniger eine Gattung mit gewachsener Tradition als eine Daseinsform. Wie könnte es Helge Schneider anders beschreiben, der schon immer Jazz verkörpert hat? Er beschreibt das so: Jazz ist ein Stück Freiheit, das gelebt wird. Helge Schneider ist Improvisation, ist Überraschung und Polyrhythmik und eröffnet eine Welt der Harmonie, die manchmal schrill und dissonant erscheinen müssen. Aus dem Laufen kann immer ein Stolpern werden, ein aus der Reihe tanzen oder ein Pratfall. Schon Schneiders Sprache ist gezeichnet von Synkopen, von Brüchen und Verschiebungen. Die Welt nennt ihn im Jahr 2001 einen Meister der missglückten Metaphern und einen Virtuosen auf dem linguistischen Spezialgebiet der entgleisenden Syntax und der semantischen Konfusion. Kommunikation scheitert an zu viel oder zu wenig Sinn oder einfach daran, dass es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen gab. Also spricht Schneider oft, wenn er schweigen soll, und schweigt, wo ein anderer auf Antwort wartet. Er sitzt vor dem Mikrofon von Thomas Gottschalk, als wäre es eine Senfgurke oder ein Antennenwels. Wenn er in einer Fernsehshow aus seinem Buch vorlesen soll, trägt er zuerst den ersten Satz vor und blättert dann einfach irgendwo in den Roman hinein. So eine Art oratorische Version des Cut-Ups-Verfahren. Auch beim Vortrag von Heinrich Heine schreit er auf einmal heraus: Nein, diese Seite lese ich nicht, ich schlage willkürlich eine andere auf. Helge Schneider spielt nicht mit und hält sich nicht an die Regeln. Man weiß nicht, ob er sie bewusst brechen will oder ihre Existenz nicht einmal zur Kenntnis nimmt. Er ist auf der Suche nach einem anderen Rhythmus, einem neuen Beat, nach Freiheit. Seine Pointe kann auch immer die Abwesenheit einer Pointe sein. Ellipsen, Kurzschlüsse in der Maschinerie, Antihumor und Negation. Georg Seslin sprach von Verweigerungskomik. Helge Schneider ist vor allem vieles nicht, so argumentiert auch der Publizist Peter Kemper. Keine der Etikettierungen, mit denen man Helge Schneider bislang belegt hat: Clown, Quatschmacher, Unterhaltungskünstler, Komiker, Comedian, Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler, Zeichner, Schlagersänger, Multiinstrumentalist, vermag ihn zu fassen. Bis heute geht von seinem Werk eine monumentale Unverständlichkeit aus, die fremdartig wirkt und sich allen rationalen Erklärungsversuchen zu widersetzen scheint. Das Nichtsein als die ewige Verschiebung, das sowohl als auch, vielleicht könnte man von der schneiderschen Unschärferelation sprechen, als Künstler ist er vielseitig, der Amateur als liebender, autodidaktischer Universaldilettantismus, das albern Absurde versteckt eine Meisterschaft, so wie Andy Warhol manchmal teure Hemden unter billigen Jacketts getragen hat. So bleibt vor allem Wandel als Strukturprinzip, Jazz entsteht durch den Rhythmus des Laufens. In einem Interview spricht Schneider von seinem Wandertrieb. Wandertrieb heißt ja im positiven Sinne, dass man etwas erleben will, dass man wandern will. Gleichzeitig sei dieser Drang auch eine Art intuitive Reaktion auf drohende Depression, wie bei Jean-Paul, Humor als überwundenes Leid an der Welt. Gehen, vor sich selbst davonbleiben. Humor soll immer dabei sein, auch bei Problemen. So geht Schneiders Variante. Besser in Bewegung bleiben. Neues entdecken. In Schneiders Filmen und Büchern geht es auch oft um die Bewegung, die nicht so recht irgendwo hinführt. Um die seltsame Gleichzeitigkeit von Stillstand und kinetischer Energie. Menschlicher Alltag ist auf- und überladen, kippt in Genres, Träume und Katastrophen. Filme spielen eine wichtige Rolle zu seiner Popularisierung. Aber Regisseur ist er wohl an vierter oder fünfter Stelle. Der Film ist allerdings das Gesamtwerk, welches Musik, Komik, Erzählung und Zeichnung zusammenbringt und sein Naturell als wandelnder, wandernder Künstler so vielleicht am nächsten kommt. Helge Schneider wird am 30. August 1955 in Mülheim an der Ruhr geboren, ein Ort, der ihn prägt, den er bis heute liebt. Sein Vater war Fernmeldevolonteur, seine Mutter Finanzbeamtin. Aufgezogen werden er und seine Schwestern Kerstin und Marliese, vor allem von seiner Tante mütterlicherseits, Erna. Seine Eltern haben körperliche Behinderungen, die sie vor der Öffentlichkeit weitestgehend verstecken. Helge ist ein schamerfülltes Kind und schämt sich für seinen weiblich klingenden Namen, für seine dünnen Glieder und seine roten Haare. Selbstbewusstsein sucht er in Könnerschaft. Schon früh begeistert er sich für die Musik. Er lernt als 6-Jähriger Klavier spielen und mit 12 Cello oder, wie er sagen würde, Cello. Ein 2 Jahre älterer Freund bringt ihn mit 13 zu Marihuana. Schneider berichtet, ich bin in der Schule schlagartig total schlecht geworden. Ich habe damals auch angefangen, Hasch zu rauchen und ich kam mit meiner Musik und mit meinen Träumen überhaupt nicht weiter. Statt zum Unterricht zu gehen, bin an der Ruhr entlang bis nach Kettwig, das sind 10 Kilometer, und wieder zurück. Er bricht die Schule ab und beginnt eine Lehre als Bauzeichner. Auch ein Klavierstudium am Konservatorium Duisburg beendet er nach 2 Semestern. Mit Anfang 20 nimmt er Gelegenheitsjob an und spielt in verschiedenen Bands. Dabei lernt er langjährige künstlerische Partner wie Charlie Weiss kennen. Seine Vorbilder sind Menschen wie Frank Zappa und Thelonious Monk, Bach, Mozart, Wladimir Horowitz, Herb Alpert, Miles Davis, Fats Navarro, Sonny Rollins, Dexter Gordon. Er nennt sich selbst bald die singende Herrentorte. Auch seine Alben tragen Titel wie seine größten Erfolge, das ist natürlich sein Debüt, Out of Cactus oder I Break Together. Seine Touren firmieren unter Wullewupp Kartoffelsupp, Der Tastengott kommt auf ein Tässchen Tee vorbei oder 240 Years auf singende Herrentorte. Er versucht sich als Studiomusiker und begleitet außerdem Stummfilme. Im Gespräch mit Thomas Willmann erklärt er 3 Dekaden später, es hat immer Spaß gemacht, diese Stummfilme zu begleiten am Klavier oder an der Orgel. Und man ist ja dann dermaßen drin in den Filmen, in den Bildern und er wird wehmütig. Leider ist der Stummfilm vom Tonfilm verdrängt und bis heute nicht als eigene Kunstform wiederhergestellt worden. Seine Inspirationen stammen oft aus der Vergangenheit, von Brachialclowns wie dem musikversessenen Schweizer Grock oder dem Spanier Charlie River. Der Humor von Jerry Lewis kommt laut ihm aus der Tiefe. Der von Chaplin ist einfach auch sehr tragisch. Chaplin und Buster Keaton sind für ihn der Beweis, dass ein tiefes Lachen aus dem Herzen kommt. Er lobt die Marx Brothers, eifert ihrem Anarchismus nach und lobt an anderer Stelle Jerzy Skolimowski, Sergio Corbucci, Truffaut, Melville, Antonioni. Nicht umsonst argumentiert Filmkritiker Oliver Rachael, Helge Schneider wäre gläubiger Modernist. Die Destruktion der Formen, die er betreibt, weist auf eine Kunstauffassung hin, die noch zwischen überkommen und modern, zwischen wahr und falsch unterscheidet. Falsch ist für ihn besonders die Illusion von Wirklichkeit. Nicht ihre Reproduktion soll erreicht werden, sondern ihre Zerlegung und Neuzusammensetzung. Brechtsches Theater und dadaistisches Kunstverständnis treffen hier aufeinander und verschmelzen mit einem Prinzip Hässlichkeit, das speziell deutsche Formen des Entertainments zum Gegner hat. Vom Alleinunterhalter in Glitzerjackett, der hier ein schon betagter Herr darstellt, über das Sozialdrama und den Zirkus bis zur deutschen Komödie früherer Zeiten. Helge Schneider spricht selten so von seinem Werk, sondern sagt eher Sachen wie, dick und doof fand ich auch ganz toll. Das ist ein ehrliches Lachen. Ein herzhaftes Lachen oder ein Lachen, das bedeckt ist und dann auch ein melancholisches Lachen. Für sein eigenes Kino formuliert er ein anzustrebendes Ideal. Es ist keine Häme und keine Schadenfreude, wie das im Fernsehen so oft zelebriert wird. Immer diese Schadenfreude-Scheiße. Wenn man drüber lacht, dann lacht man aus einem tiefen Grund, zum Beispiel, weil alles so erbärmlich ist. Als Studiomusiker arbeitet Schneider auch an Kompositionsaufträgen, unter anderem für Regisseure wie Werner Nekes. 1986 spielt er für ihn seine erste große Hauptrolle in Johnny Flash. Auch in Christoph Schlingensiefs Menü Total tritt Schneider auf. Schlingensief stammt ebenfalls aus Mülheim, genau wie er. Schneiders filmische Wurzeln liegen also in einer neuen Art von experimentellem Kino, einer noch etwas versprengten Avantgarde-Szene aus freien Radikalen. Ulrich Sonnenstein spricht von der Mülheimer Schule. Nekes, Schneider, Schlingensief. Schneider-Wegbegleiter Alexander Kluge erdeckt eine Achse Oberhausen-Mülheim. Im Grunde gibt es echte Oberhausen. Hausner, das ist zum Beispiel Helge Schneider, Schlingensief, dieser Nekes und vielleicht auch Wim Wenders. Ein erratisches Kino. Sprunghaft, provokativ, zornig, roh, verunsichert, verunsichernd, humorvoll, kämpferisch. 1987 dreht Schneider seinen ersten Kurzfilm Stangenfieber. Szenen, Orte, Figuren statt Handlungen, wie Sketch-Comedy, nur ohne die erwartbare Struktur. Die Figur des Johnny Flash tritt auch 1993 in seinem Spielfilmdebüt Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem auf. Diese Tendenz zu Echos und Wiederholungen wird sich auch später fortsetzen. Sein Kino ist eins der Antizipation. So wie der Ton eines Akkords im Jazz eine kommende Harmonie vorausnehmen kann, werden Figurenplots und Themen in Folgefilmen weitergeführt. Der Kommissar 00 Schneider etwa zuerst in Texas, bevor er dann mit 00 Schneider die Jagd auf Neil Baxter seinen ersten eigenen Film erhält. In den frühen 90er Jahren wird Helge Schneider, nun ja, berühmt. Eine Kultfigur mit unterschiedlichen Angeboten und Zugängen für unterschiedliche Zielgruppen. Für die einen ein Späßchenmacher, für die anderen menschgewordene Verweigerungshaltung, ein trojanisches Pferd im Herzen der Bonner Bundesrepublik. Mit seinem fünften Album Es gibt Reis, Baby von 1993 klettert Helge Schneider bis auf Platz 11 der deutschen Charts. Er geht Gold. Am 12. März spielt er die erfolgreichste Single des Albums Katze Klo für ein Millionenpublikum bei Wetten, dass. Hunderttausende wollen seinen Debütfilm bereits in der Startwoche sehen. Die Kritik ist verwirrt. Peter Strottmann urteilt im Filmdienst: gewollt billig, gewollt ungekonnt und gewollt doof. Nur eingefleischte Fans des Herrn Schneiders kommen mit heiler Haut aus Texas heraus. In 00 Schneider Jagd auf Neil Baxter von 94 verschlägt es den Kommissar in die Arztpraxis eines gewissen Dr. Hasenbeins, der 1997 mit Praxis Dr. Hasenbein seinen eigenen Film erhält. Die Abstände zwischen den Filmen werden größer. Bis zur autobiografisch geprägten Musikfilmannäherung Jazzclub vergehen 7 Jahre. Die erste offizielle Fortsetzung seines Werks 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse erscheint erst 2013. Zuletzt entstand im vergangenen Jahr der, nun ja, Dokumentarfilm The Klimper Clown gemeinsam mit Sandro Giampietro. Passend zu seinem 70. Geburtstag blickt Schneider zurück. Diese Filme sind wie Elefantenfriedhöfe des Genre-Kinos. Vor allem Western und Kriminalgeschichten werden als Knochenreste und lose Verweisstruktur aufgegriffen. Praxis Dr. Hasenbein ist ein Ausstattungs-, ein Kostümfilm, behauptet Schneider. Sie dienen als Kulissen für Schneiders Begegnungen mit großen Charakterdarstellungen, für lange Musikszenen ohne Plot, für Unordnung, für traumwandlerische Wirklichkeitsechos und plumpe Vulgarität. Der Irrsinn der endlosen Welt und triste Provinzialität des Ruhrpotts verschmelzen. Im Chaos gibt es immer wieder sozialrealistische Bruchstücke. Männer stehen rauchend am Fenster, im Unterhemd geht es zum Kiosk, sie kaufen Zigaretten, man kocht und isst mit der trauten Familie, so traut ist es dann nicht, Alltag und Anarchie sind nie ganz zu trennen. Über Humor schreiben ist immer ein bisschen peinlich und der Humor von Helge Schneider will eigentlich auch nicht beschrieben werden. Die meisten Kritiker meinen, ich mache Nonsens, aber das ist genau das falsche Wort dafür. Wenn ich behaupte, Quatsch zu machen, dann meine ich Spaß und Spaß bedeutet eben auch Ernst. Manchmal denkt man an Monty Python, aber eher an die erratische Logik des And Now for Something Completely Different von Terry Jones und Michael Palin, als an die rigiden Logik-Sketche von Graham Chapman und John Cleese. Man kann Filmgags oder Stand-Up-Nummern selten nacherzählen, aber gerade die von Helge Schneider hängen an ihm wie eine zweite Haut und ergeben keinen Sinn, wenn ein anderer sich an ihnen probiert. Der Witz ist sein Rhythmus, sein Gesicht, sein Körper, seine Bewegung. Der Witz ist Helge Schneider. Dinge werden lustig, weil er sie tut. Helge Schneider kann lustig laufen, lustig sitzen, lustig stehen, lustig musizieren und ehrlich gesagt sogar lustig existieren. An die Stelle des individuellen Bits tritt das Sein als Witz, die Absurdität einer bestimmten Identität, die weiße Grockmaske. Die Maske wird Gesicht, die Persona-Maske des griechischen Theaters, Bajazzo oder No-Maske. Und dann zitiert Schneider bei Konzerten dann oftmals Grock. Aus weißem Porzellan ist mein Gesicht, aber wer dahinter steckt, interessiert kein Mensch. Und stellt dem dann selbst in einem Interview entgegen, naja, bei Keaton ist die Vorbereitung er selbst. Sein Gesicht, sein Leben, die spiegelt sich wieder in seiner Figur, die er spielt. Das ist immer er selber. Und er meint damit irgendwie auch sich. Er meint das immer wieder auch für sich. Und es klingt alles so widersprüchlich. Kurz glaubt man, keine Antwort zu finden, aber dann liest man in einem Roman, das ist Surrealismus. Doch der Kommissar macht das jetzt richtig. Er wird absurd. Er verwandelt sich in ein geometrisches Dreieck. Aus dem Raum macht er einen Kreis, dessen Schnittpunkt sich mit einem Dreieck treffen. Nun ist er frei. Nun ist er frei.
Vielen Dank für diese Einführung zu Helge Schneider. Normalerweise gehen wir ja jetzt gleich zu den Filmen. Ich habe aber Angst, dass wir, wenn wir zu den Filmen gehen, Sachen vergessen zu nennen, die uns vielleicht auch noch von Helge Schneider irgendwie so im Kopf sind. Vielleicht können wir das noch mal kurz machen. Gibt es noch andere, vielleicht Bits oder Sachen von ihm, die man vielleicht noch hier erwähnen müsste, die ihr auch irgendwie mit ihm verbindet? Weil was ich einmal gesagt haben muss, ganz stark ist das für mich dieses Audiohörspiel Der berühmte Beethoven, wo Helge Schneider erzählt auf dieser Bühne, wie Beethovens Leben halt so war. Ne? Es ist für mich eine der witzigsten Sachen, die in deutscher Comedy überhaupt je gemacht worden sind. Also er sagt dann halt völlig, also er erzählt dann einmal so, immer natürlich so absurde Sachen, wie Beethoven war irgendwie 3 Meter tief, 8 Meter breit und irgendwie 2 Meter groß. Eine erste Sache, er ist nicht, er war nur 1 Meter groß, das ist nicht sehr groß, jetzt für damalige Verhältnisse. Dafür war er irgendwie 3 Meter tief und 8 Meter breit und irgendwie sowas. Also er fängt dann an, auf so eine Tangente zu gehen, dass früher es ja Sachen nicht gab. Also es gab zum Beispiel, obwohl er irgendwie eine Brille gebraucht hat, gab es keine, aber man konnte sich damals aushelfen, indem man irgendwie schon, also weil es den Glaser gab es schon, da konnte man schon kleine Scheibchen und wie Fensterholz und Kitt konnte man schon zusammennähen statt einer Brille. So ein Scheiß. Dann erzählt er, was es alles im Mittelalter für Berufe gab. Und sagt, Kaiser, Bettelmann, König, Bettelmann und Skateboardverleih und so. Gab es noch gar nicht und so. Also immer dieses Hin und Her, er macht eine ganze Welt auf. Und dann gibt es für mich die beste, also für mich, das ist vielleicht der beste deutsche Witz, den es gibt. Das ist, als er dann Beethovens Leben erzählt, aber er macht es nur anhand von Märchenerzählungen. Also er sagt dann irgendwie so, Beethoven verbrachte sein ganzes Leben in einem gläsernen Sarg und das Mädchen, was bei ihm zu Hause die Aschen puddelte, das macht nur so und so. Und er war nur sehr klein, nur so groß wie ein Daumen. Man nannte ihn Däumling und das geht halt eine Minute lang. So die ganze Zeit werden nur so Märchensachen von Beethoven aufgezählt. Und diese ganze Eloge, dieses Bit endet damit mit, ja, fast wie ein Märchen sein Leben. Und diese Pointe ist für mich so das Witzigste überhaupt schon immer so gewesen. Das heißt, ich finde auch diese so Erzählung auf der Bühne, dass das irgendwie ganz wichtig ist. Und die anderen Sachen kommen natürlich schon so aus Filmen. Also da müssen wir bei Nullino Schneider hinkommen. Aber ich finde, Herr Körschgen, bitte noch eine Zigarette. Das könnte man nicht höher hängen. Wie witzig, dass in meinem Freundeskreis gefunden wird, an sich Zigarettenhumor, also weil Zigaretten einfach so eine dumme, lustige Sache sind, finde ich, so eine süchtig machende Sache, die irgendwie cool aussieht, aber halt scheiße ist. So, und also wir haben so viel Zigarettenwitze auch gemacht, aber dieses Herr Körschgen wird eine Zigarette ist für mich auch noch ganz wichtig. Und ich will noch, in Wurstfachverkäuferin gibt es den Moment, als das Solo auf dem Klavier gespielt wird, glaube ich, und es stehen so 2 alte Leute am Klavier und spielen, dass die offensichtlich kein Klavier spielen können. Also man sieht, die gucken so in die Kamera und freuen sich und drücken aber so irgendwelche Tasten. Das ist auch noch was, was mir sehr, sehr im Kopf geblieben ist. Ich weiß nicht, Janik, hast du noch irgendwas zu erwähnen, bevor wir uns jetzt wirklich mal hier den Film widmen?
Also in diesen Geschichten und Erzählungen, da stecke ich gar nicht so tief drin. Deshalb kann ich da jetzt nichts nennen, was mit da heraussticht. Was ich an diesen Live-Auftritten immer bemerkenswert finde, ist das, was da auf der Bühne an sich herumwuselt oder nicht herumwuselt, das ist immer wahnsinnig karg eigentlich eingerichtet, was man da auf die Bühne bringt. Dann, dazu gibt es dann diese Gastauftritte von Sergei Gleitmann, der dann manchmal nur so auf die Bühne kommt und so eine Matte ausrollt und da auf einmal so ja, Gymnastikübungen macht dazu. Dann gibt es ja diesen Bodo der Themann und so weiter. Mhm. Teilweise, wenn er dann spielt die Trompeten von Mexiko und dann tänzeln da mal kurz ein paar Leute im Hintergrund über die Bühne. Also das finde ich so wahnsinnig erinnerungswürdig eigentlich an diesen Auftritten, was da ringsherum angeordnet wird oder eben nicht angeordnet wird. Das würde ich vielleicht noch als Detail nennen. Diese Leute treten ja dann auch in den Filmen teilweise auf. Also auch da zeigt sich ja so eine gewisse eingeschworene Gemeinschaft oder eine Clique und vielleicht auch ein Running Gag, der sich durch die Jahre durchzieht, der sich vielleicht inzwischen auch so ein bisschen totgespielt hat. Also das sei dahingestellt. Ich glaube, da ist Helge Schneider nicht anders als andere Komiker, dass sich so gewisse Abnutzungserscheinungen manchmal einstellen. Aber ich meine, wenn wir jetzt irgendwie schauen, was er als nächstes wieder vorhat, dieses Jahr soll wohl dann ja dieser Film kommen, in dem er alle Rollen selbst spielt oder wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gut, das will jetzt nicht vorausgreifen. Auf den Ausblick kommen wir ja bestimmt noch zu sprechen.
Diese Interviews mit Alexander Kluge auch, ne, sind noch so eine Sache, die noch ganz wichtig ist, wo ich aber nicht so viel von gesehen habe. Außer so einen Clip, der so ultra-rassistisch ist. Also wenn
ja, der Asiate.
Vielleicht findet ihr das, ja, genau. Aber ja, gibt es noch irgendwas, Lukas, wo du sagst, das muss man kurz erwähnen, dann gehen wir zu dem Film.
Einerseits finde ich auch die Hörspiele ganz toll, weil die so ein bisschen klingen, wahrscheinlich wie die Innenseite seines Kopfes. Also bei den Büchern fehlt schon auch viel durch seine Stimme. Ich habe das Gefühl, Comedians sowieso ganz oft auch in weiten Teilen ihre Stimme. Also ich dachte auch an so Sachen wie Otto und Adam Sandler und dieses Verstellen und irgendwie auch ins Kindliche zurückfallen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei ihm. Und ich dachte zum Beispiel an sowas wie Arbeitsamt 2, der irgendwie ganz tolle Verwirrungen hat, die jetzt sich nicht nacherzählen will. Hört euch ich einfach auf YouTube Arbeitsamt 2 nochmal. Aber dann dachte ich noch, ich glaube, ich finde ihn auch spannend, wenn er einfach, ich habe ja gerade gesagt, es geht ganz viel um eine spezifische Identität, um sein, um Helge Schneider einfach als so Found Object irgendwie. Und ich finde ihn immer spannend, wenn er in Kontakt kommt und in Konflikt kommt auch mit einem ritualisierten Ort. Also so wie die Marx Brothers besser sind, wenn sie an die Uni kommen, als wenn sie in den Zirkus kommen, ist Helge Schneider immer gut, wenn er zum Beispiel in sowas wie einer Talkshow sitzt und dafür Irritationen sorgt. Und ich muss zum Beispiel, allein schon dieser erste Auftritt bei Wetten, dass da versucht ihn Thomas Gottschalk dreimal schon so abzumoderieren, hat schon so den Arm um ihn gelegt. Es ist so eine Stufe vor, ich weiß nicht, kennt ihr das aus alten Filmen, wenn so der Spazierstock kommt und so jemand am Kragen so hinter den Vorhang zieht. Und ich glaube, ich mag ihn immer am meisten, wenn er in der Show sitzt und nicht sich nur verweigert, sondern gerade genug, um irgendwie so für Brüche und Irritation zu denken. Es gibt so Komiker, die sind in so Late-Night-Talkshows am besten, so Norm Macdonald zum Beispiel, wenn er irgendwie bei Conan O'Brien so 6-minütige Witze erzählt, und so habe ich ihn auch immer erlebt. Also egal, mit wem er da sitzt, wenn er dann sagt, okay, heute dieses Jahr gehe ich nicht zu meinem Geburtstag oder sowas, das ist irgendwie immer effektiv. Egal wie klug und egal wie abgeklärt die Leute sind, also selbst Harald Schmidt oder so scheitert oft so ein bisschen an ihm. Und ich glaube, das finde ich einen ganz wichtigen Teil von ihm. Mhm. Was passiert, wenn er an eine nicht von ihm beherrschbare Öffentlichkeit kommt und da anders improvisieren muss? Auch nicht die Bühne, wo den Leuten Strafjazz verurteilen kann, irgendwie, wenn sie sich blöd benehmen. Jetzt gibt's 30 Minuten Geklimper. Sondern einfach so Menschen, die irgendwie eine Professionalität haben, das finde ich immer spannend.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz witzig, weil man dann immer so das Gefühl hat, krass, irgendwie ist was anderes möglich, und aber auch dieses mega Charisma, wie du das gesagt hast, so ist witzig, weil er das macht. Das war echt schön gesagt, finde ich, weil er ist dann auf einmal da und fängt dann manchmal an, auf die Frage zu beantworten, macht dann aber wieder was anderes, also erzählt dann irgendeinen Scheiß, und dann merkt man, das Publikum findet das lustig, und dann weiß der Moderator, die Moderatorin gar nicht, was mache ich jetzt? Und was dann natürlich immer nervig ist, das ist aber auch bei zum Beispiel Harald Schmidt-Interviews ja immer so, habe ich auch schon öfter mal gesagt, man merkt dann, die Moderatoren wollen sich so ranwanzen und wollen auch so auf dieses Gag-Level drauf. Das kann man aber nicht. Man kann nicht quasi dann, wenn du Harald Schmidt da hast, dann selber so ein halber Harald Schmidt werden, um dann auch irgendwie witzig zu sein. So, das funktioniert nicht so richtig. Und dann merkt man auch so, Helge Schneider können die ja eh nicht so richtig werden, versuchen es dann aber auch manchmal so ein bisschen, indem sie dann wieder auch so eine witzige Frage hinwerfen, aber er adelt das dann auch nicht oder so, sondern er macht dann einfach so sein Ding weiter. Und das ist wirklich tatsächlich ganz interessant, finde ich. Einmal, wie das funktioniert, sein Humor, und gleichzeitig, dass das zu so komischen Irritationen wirkt. Und das ist natürlich auch, kommen wir bei Klimperclown dann noch dazu, aber das finde ich schon krass, dass man so mit 70 dann sich dieses Denkmal setzt, was auch wieder nur eigentlich verschleiert, wer man eigentlich ist und was man gemacht hat. Das ist schon irgendwie eine starke Idee. Also ich habe bei ihm nie selten so das Gefühl, er will sich wirklich erklären. So, man könnte wahrscheinlich ein ernsthaftes Gespräch über Jazz mit ihm führen, aber dass er jetzt noch mal so einen Sinn hinter seinem Humor irgendwie noch mal jetzt erklärt, warum er das jetzt gemacht hat, so und so, das gibt's, glaube ich, nicht so richtig, ne?
Also, naja. Am ehesten gibt's diese Erklärung für Jazz. Es gibt so ein ARD Projekt, wo er in so 5-Minuten-Clips verschiedene Aspekte des Jazz so nacherzählt. Daher ist auch das Intro, das ich als ersten Satz vorhin da hatte. Und da habe ich das Gefühl, da ist so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, die ist auch so ein bisschen mit Quatsch unterlegt und mit Improvisation, aber da kommt er seiner Vorstellung von Jazz schon, glaube ich, recht nah, mit einer gewissen Aufrichtigkeit.
Eine Sache muss ich auch noch kurz erwähnen, und dann habe ich, glaube ich, auch die ganzen so Selbstbezüge raus, aber ich hatte halt so ein Mitbewohner früher im Internat, wo ich gewohnt habe, da hat auch Lukas Diestel mitgewohnt, der ja jetzt auch so Comedy macht und so, sich ja auch super von Helge Schneider beeinflusst ist. Und dieser andere Typ, Christian hieß der auch, der hat mit Lukas zusammen in einem Zimmer, haben die, glaube ich, gewohnt, oder auf der gleichen Etage oder so. Und der hatte, einer von denen hatte so eine Orgel im Zimmer. Und dann saßen die immer abends, also da waren, wie alt waren wir da alle, 16, 17 oder sowas, saßen die immer da in diesem Zimmer, beide, also Lukas und Christian, an dieser Orgel oder die, was auch immer das war, und haben dann immer, und konnten beide schon ziemlich gut Klavier spielen eigentlich, und haben dann immer so witzig, also haben dann immer irgendwas so gespielt, beide auch so beidhändig quasi, sich da irgendwie so begleitet, und dann meinte einer so, okay, und jetzt sind wir irgendwie auf der großen Verfolgungsjagd oder sowas, und dann haben die beide angefangen halt so eine schnelle, so einen Verfolgungsritt irgendwie so zu spielen auf dieser Orgel, so, und dann so, ah, jemand stirbt, und dann auf einmal so traurige Szene, und dann haben die angefangen so eine Ballade zu spielen, also da war auch schon so dieses, und da haben wir halt auch viel Helge Schneider geguckt, so, dieses so Comedy und Musik irgendwie so mit drin, da muss ich immer lachen, wenn ich dran denke, und irgendwann habe ich auch selber mal mit diesem Christian bekifft auch dann so Klavier und sollte auch irgendwie so die unten ihn so begleiten, irgendwie so mit den Akkorden und den Bassnoten oder sowas. Und das ist für mich auch so ein komplett mit Helge Schneider verbundenes Bild, wie dieser andere Christian neben mir sitzt, auch voll breit und mich auch mit so einem wahnsinnigen Helge Schneider-Lachen so anguckt und irgendwas spielt. Ja, Christian, jetzt musst du die Note spielen. Und ich da unter irgendwie so hocke und versuche, diese Bassline von Helge Schneider zu spielen. Also der war auch damals, dieser andere Christian, riesiger Jazz-Fan, der damals auch so Sachen gesagt hat, wie so, es gibt gar keine andere Musik als Jazz, weil alle Musik ist ja minderwertig, weil sie nicht improvisiert ist. Also solche Sachen wurden da, haben Leute da sich als Persönlichkeit gegriffen, auch von Helge Schneider damals in meiner Jugend, auf diesem Internat. Wisst ihr, was ich meine? Also da waren auch viele so Paradiesvögel und so. Und ja, also das ist viel irgendwie da schon so gewesen, gerade auf diesem ja hochbegabten Internat, wo viele so schwierige, das war ja so, ne, dass man da so einen bestimmten IQ brauchte für diesen Einlasstest und dann gab es angeblich besseren Unterricht, gab es aber gar nicht. Wir hatten auch nur ganz verrückte Lehrer und ganz verrückte Schüler und zwar total das Chaos. Aber da, in dieses, wisst ihr, da ist Helge Schneider eingeschlagen wie eine Atombombe in dieses Setting und hat viele Leute, glaube ich, noch sehr beeinflusst. Und jetzt ist es auch gut
mit diesen ganzen. Ich musste auf jeden Fall jetzt beim Schauen oft an dich und auch an irgendwie so Gespräche und Aspik und diesen Kreis da denken. Also ich finde, man merkt das schon sehr deutlich, dass da ein wichtiger Bezugspunkt auf jeden Fall ist. Das, weil ihr seid da immer wieder aufgepoppt mit so Formulierungen aus so Impro-Sachen und sowas und dachte, ah, okay, das ist so ein bisschen auch so wie das irgendwie.
Ja, total. Also das ist sicherlich, liegt das irgendwie so darunter, auch obwohl man es gar nicht mehr so genau weiß, ne, tatsächlich. Und ich finde, man merkt auch so, es gibt ja, jetzt tritt er doch gerade irgendwie beim ESC-Vorausscheid an, Marty Fischer, der diese so auf YouTube immer irgendwelche Lieder nachspielt und sowas, der ist auch so ganz krass Helge Schneider beeinflusst und redet oft so wie der. Also ich glaube, es gibt viele, so eine Generation von so Millennials einfach. Die ist ja auch nicht so richtig, also wir haben das ja nicht im Kino gesehen, Praxis Dr. Hasenbein oder so, dafür sind wir auch zu jung, aber es war dann schon im Internet so verfügbar oder man hatte den Film auf der Festplatte oder irgendwie sowas. Also so in diesem Setting irgendwie. Internat wurde ja auch viel da bei uns auf den Computern irgendwie hin und her geschoben und so. Deswegen, da war das noch sehr fruchtbarer Boden. Gut, gehen wir mal rein. Viel zu lange hier dieser Teil vor der Paywall. Wir gehen mal dahinter.